Die eine Familie möchte unbedingt einen Geschäftsführer mit reinnehmen. Die andere denkt, der ist aber nicht kompetent und solche Themen. Also da kann so ein Beirat durchaus moderierend sein. Und natürlich auch bei der Unternehmensnachfolge der abgebenden Generation helfen, das zu strukturieren.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen. Heute David Höfelmeier, Experte für Wertsteigerung in Unternehmen und Experte für die Themen Beirat und Aufsichtsrat, die wir heute im Podcast besprechen werden. Herr Höfelmeier, stellen Sie sich doch gerne kurz vor.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir die Chance haben, über dieses spannende Thema zu sprechen. Mein Hintergrund ist Studium von Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Psychologie in den USA. Wusste dann immer noch nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, war dann ein paar Jahre in der strategischen Unternehmensberatung und bin dann in Managementpositionen bei verschiedenen Tochterunternehmen von Private Equity Unternehmen gewesen und habe dort viele Jahre lang Unternehmen auf den Verkauf vorbereitet, Wertsteigerung gemacht und habe vor etwa 5 Jahren beschlossen, mich selbstständig zu machen und Unternehmer dabei zu begleiten, ihre Firma fit für die Nachfolge zu machen. Im Bereich Aufsichtsrat und Beirat hatte ich auch in meinen aktiven Berufsjahren ungefähr 10 Mandate und begleite auch heute 2 Aufsichtsratsmandate und mehrere Beiratsmandate. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen können.
Ja, das Thema Aufsichtsrat ist vielen Menschen wahrscheinlich geläufig. Liest man öfter in der Zeitung oder hört es in den Medien, dass ein Aufsichtsrat den Vorstand mal wieder ein bisschen korrigieren musste oder auch hohe Befugnisse hat. Das Thema Beirat ist, glaube ich, eher weniger bekannt. Da würde mich interessieren, was sind denn die Aufgabengebiete eines Beirates? Gibt es Unterscheidungen überhaupt zum Aufsichtsrat? Und danach kommen wir einfach mal zu den Vorteilen, Nachteilen, die Sie sehen, wenn man so eine Institution einrichtet.
Ja, sehr gerne. Also groß ist der Unterschied zwischen Aufsichtsrat und Beirat ja nicht. Ein Aufsichtsrat ist bei einer AG gesetzlich vorgeschrieben, das steht im Aktiengesetz. Und da stehen im Endeffekt auch die Rechte und Pflichten, die der Aufsichtsrat hat. Der haftet zum Beispiel auch. Und muss Sachen wie Stellenbesetzungen, gewisse Freigaben, Jahresabschlüsse und so weiter, muss der Aufsichtsrat per Gesetz machen. Der Beirat ist eigentlich bei einer GmbH frei zu entscheiden. Da muss die Unternehmerin, der Unternehmer mit dem Beirat vereinbaren, was genau die Rolle ist. Die kann auch sehr aufsichtsratsähnlich sein, also mit echten Entscheidungen und echten Biss. Oder es kann einfach eine beratende Leistung sein. Insofern, da hat man ganz, ganz viel Gestaltungsraum.
Ja, wenn Sie sagen, so beratende Leistungen, gibt es dann auch einen Aufgabenkatalog, den man einem Beirat auferlegt?
Absolut. Also ich sehe es davon abhängig, was man eigentlich möchte, was die Unternehmerin oder der Unternehmer oder die Familie eigentlich für Gründe hat, einen Beirat ins Leben zu rufen. Und davon hängt viel ab, welche Aufgaben der hat, welche Themenbereiche dort besprochen werden und wie man zusammenarbeitet. Insofern, ich glaube, das muss man individuell aushandeln, durchdenken und dann auch nachjustieren. Es ist ja dann nicht in Stein gegossen, sondern man fängt mal an, sammelt Erfahrungen und kann dann nachjustieren. Aber es macht sicher Sinn, am Anfang zu versuchen, das auch mal schriftlich darzustellen, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt, wie man sich die gegenseitigen Aufgaben vorstellt. Und da, ich glaube, es ist eher eigentlich so ein Sozialvertrag, eigentlich eher eine gemeinsame Willensbildung, was man tun will, als dass das irgendwo schriftlich oder gar rechtlich bindend stehen muss.
Für welche Unternehmen macht denn so ein Beirat Sinn? Oder einigen wir uns einfach mal, dass wir jetzt das Thema Beirat nutzen und den Aufsichtsrat so ein bisschen nebenbei liegen lassen, weil wir ja in der Unternehmensgröße, in der wir unterwegs sind, hier eher GmbHs haben oder GmbH und Co. KGs, aber vielleicht auch ein Einzelunternehmen, was vielleicht auch einen Beirat hinzuziehen kann. Es ist ja, wie gesagt, nicht gesetzlich vorgeschrieben. Für welche Unternehmen macht es denn Sinn, einen Beirat einzuberufen?
Also ich würde es davon abhängig machen, was man eigentlich vorhat und welchen Mehrwert man. Im Endeffekt ist es ja auch Aufwand, da müssen wir auch mal drüber reden dann, aber es soll ja auch einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, diesen Mehrwert muss man sich sehr klar vor Augen führen, was man sich daraus erhofft. Das eine ist sozusagen Sparringpartner für die Unternehmerin oder für den Unternehmer, jemand, der, mit dem man Themen durchdiskutieren kann, der Erfahrungen mitbringt, der eine unabhängige Perspektive hat und der auch fachliche Kompetenzen mitbringt. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte Digitalisierung vorantreiben, dann macht es sicher Sinn, jemanden im Board zu haben, der dieses Know-how mitbringt. Also das eine ist einfach so ein Sparring-Partner, um bessere Entscheidungen zu treffen und die richtige Richtung zu finden. Dann ist es oft so, dass ein Beirat in besonders komplexen Situationen Sinn machen kann. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen in der Krise steckt, da ist es ja durchaus so, dass dann eine große Anzahl von Themen plötzlich aufkommen mit Mitarbeitenden, mit Banken und so. Und da einen Sparringpartner zu haben, der eben diese Situationen kennt, einem hilft, die Übersicht zu bewahren, die richtigen Dinge zu tun. Oder auch wenn man sagt, nee, wir wollen eigentlich die Firma nach vorne bringen. Wir haben ein straffes Wachstumsprogramm. Wir wollen digitalisieren, wir wollen ins Ausland. Also wenn man solche Vorhaben nach vorne hat, auch da kann es zum Beispiel durchaus Sinn machen, sich Leute mit reinzunehmen, die da Know-how mitbringen und auch Kontakte mitbringen. Insofern, also es hängt von der Zielsetzung des Unternehmens ab. Dann ist es ja auch so, dass es manchmal komplexe Gesellschafterstrukturen gibt, die das Unternehmen ausbremsen. Also wenn zum Beispiel innerhalb der Familie unterschiedliche Familienzweige Interessen haben, die eine Familie möchte unbedingt einen Geschäftsführer mit reinnehmen, die andere denkt, der ist aber nicht kompetent und solche Themen. Also da kann so ein Beirat durchaus aus moderierend sein. Und natürlich auch bei der Unternehmensnachfolge der abgebenden Generation helfen, das zu strukturieren und gleichzeitig die neue Generation mit einzuarbeiten und auch in diese Übergangszeit helfen, damit Ruhe reinzubringen. Und natürlich auch, wenn es um die externe Nachfolge geht, um den Verkauf, eben dann ganz strukturiert die Jahre davor zu überlegen, wie wollen wir Wertsteigerung machen und das dann auch als Sparring-Partner, der auch mit drauf schaut und der kritische Fragen stellt und auch immer wieder hinterfragt, tun wir jetzt gerade da das Richtige, so einen Prozess durchaus begleiten. Und ja, was gibt es noch? Manche
sagen. Darf ich ganz kurz einhaken?
Gerne.
Thema Digitalisierung fand ich klasse. Da kommt jetzt ein Beirat an. Das ist ein Ass in Digitalisierung. Der setzt sich jetzt morgens um 8 Uhr ins Unternehmen rein und geht abends um 6 Uhr wieder raus und treibt die Digitalisierung vor. Ist das so die Aufgabe des Beirats?
Nein. Also typischerweise arbeitet ja der Beirat nicht mit den Mitarbeitenden im Unternehmen, sondern nur mit der Geschäftsführung oder vielleicht selektiv einzelnen Leuten zusammen. Und also Thema Digitalisierung wäre ein Beirat zum Beispiel sehr gut darin, um Schwerpunkte festzulegen, um eine Digitalisierungsstrategie festzulegen, um vielleicht auch das Thema Risiken. Gibt es Cyberrisiken, die kritisch sind? Das sind ja durchaus einige Unternehmen massiv getroffen worden in den letzten Jahren. Also auf einer gewissen strategischen Flughöhe zu diskutieren, was wollen wir eigentlich tun, welche Maßnahmen wollen wir angehen, welche Maßnahmen sind auch wirklich umsetzbar, welche Ressourcen brauchen wir dazu. Also es ist diese strategische Diskussion, Impulsgebung, nicht das tatsächliche Doing.
Ja, also die Sicht eines Dritten von außen, der eher neutral an das Thema rangeht, der Kompetenzen in gewissen Bereichen hat und die Unternehmensleitung entsprechend darauf hinweist, hier müsst ihr mal in eine gewisse Richtung gehen, hier müsst ihr aufpassen und vielleicht auch Empfehlungen für entsprechende Berater im IT-Bereich, jetzt wenn wir über Digitalisierung sprechen, geben kann.
Genau, der die Stolpersteine schon kennt, der, wie Sie sagen, einfach unterstützt, berät, aber eben auch dranbleibt. Und das ist auch so ein Unterschied zu einem Berater, den man sich natürlich zusätzlich oder anstatt eines Beirats nehmen kann und sagen kann, ich habe da jetzt ein Projekt und das möchte ich vorantreiben, da suche ich mir einen Berater dafür. Ein Beirat ist natürlich kontinuierlicher und bleibt idealerweise auch über Jahre dran und kann auch immer wieder mithelfen und ist dann auch wirklich interessiert, dran zu bleiben, bis das Ding funktioniert, bis der Erfolg kommt.
Vielleicht springen wir jetzt mal zur Auswahl des Beirates. Die Frage stellt sich natürlich, wie viele Beiräte nehme ich typischerweise mit ins Unternehmen rein? Und ist der Beirat mein bester Kumpel oder ist es vielleicht ein Mitbewerber, der gut sein kann? Oder sind es vielleicht ganz fremde Personen, unternehmensfremde Personen? Wer wird typischerweise da zum Beirat berufen?
Also ich würde das Thema ganz konsequent von den Zielen abhängig machen, die Besetzung. Und erstmal die Frage, wo will ich eigentlich hin? Weil wenn ich zum Beispiel einen Moderator brauche als Beirat, der mir hilft, die Zwistigkeiten in der Familie zu lösen, dann brauche ich ja jemanden ganz anderen, als wenn ich in einer Restrukturierungssituation bin zum Beispiel. Insofern erstmal klar machen, was sind die Herausforderungen, die ich anpacken möchte und wo ich die Unterstützung möchte durch den Beirat? Und dann eben überlegen, welche Kompetenzen soll der eigentlich mitbringen, um diese Herausforderungen zu machen? Welche fachlichen Kompetenzen? Aber auch, wie soll so eine Gesamtkonstellation sein? Sie hatten ja gefragt, wie viele. Da sind, also typischerweise fängt man mit drei an. In großen Konzernen wären es ja über 20 Leute manchmal. Das ist, glaube ich, für den Mittelstand viel zu groß gedacht. Aber 3, 4, 5 Leute ist, glaube ich, eine sinnvolle Größenordnung. Und da ist im Endeffekt so, je kleiner, desto mehr Generalisten brauche ich natürlich. Dann überlege ich mir, habe ich vielleicht einen, der mir hilft, die kaufmännischen Themen zu machen, also jemand, der eher aus dem Finanzbereich kommt, der Finanzierungserfahrung hat, Wirtschaftsprüfungshintergrund, sowas, der mir bei diesen Themen helfen kann. Vielleicht einen zweiten, der mir insgesamt bei Marketing, Vertrieb helfen kann, der da ein Gespür für hat, wie man den Markt erschließt und so. Also ich würde nach Kompetenzen gehen. Und dann eben auch überlegen, wie muss ich Gesellschaft damit einbinden? Auch das kann ja durchaus sein, dass man sagt, das Familienunternehmen will zur Hälfte oder zu einem Drittel oder wie auch immer besetzt sein. Vielleicht soll der Vorsitzende oder die Vorsitzende aus der Familie kommen, die anderen extern. Also das sind alles so Überlegungen, um zu gucken, wie strukturiere ich das Ganze. Und wenn das klar ist, dann purzeln da ja eigentlich so wie so kleine Stellenbeschreibungen raus, so Anforderungsprofile, dass man sagt, ich möchte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, die Folgendes mitbringt und dann habe ich noch zwei weitere, die folgende Kompetenzbereichen mit abdecken oder die auch von ihrer Persönlichkeit und von der Vielfalt in der Gruppe, auch da will ich ja schauen, nicht nur alte Männer sitzen zu haben, und dann eben das wie so eine Art Stellenbeschreibung, Profilbeschreibung. Und da würde ich empfehlen, so objektiv wie möglich zu suchen. Genauso, wenn man im Unternehmen sagt, ich suche jetzt einen Produktionsleiter oder einen Vertriebsleiter, dann suche ich einfach den Besten im Markt draußen. Und wenn ich den kenne, zufällig aus meinem Netzwerk, super. Aber wenn nicht, dann mache ich mich einfach auf die Suche. Und da würde ich schon vorschlagen, eben nicht die, aus dem Bekanntenkreis oder nur den bekannten Steuerberater oder Rechtsanwalt zu nehmen, sondern ganz gezielt zu überlegen, wer sind die besten Leute, mich zu unterstützen, wo ich hin will. Und dann kann man ja durchaus auch mit diesem Stellenprofil das mal rumschicken und auch eine Stellenanzeige schalten vielleicht sogar oder im Netzwerk arbeiten. Aber da würde ich wirklich versuchen, so gut wie möglich zu besetzen und dann ganz objektiv auszuwählen, wer da gut passt.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben mehrere Beiratspositionen. Wie sind die Leute auf Sie aufmerksam geworden?
Eigentlich über das Netzwerk, eigentlich über gemeinsame Bekannte. Das ist, glaube ich, schon so, dass viele rumfragen. Es gibt auch spezialisierte Personalberater, die sich nur mit dem Thema Beiratsbesetzung auseinandersetzen, Aufsichtsratsbesetzung oder sonst auch gibt es Verbände, Organisationen. Also man findet sie. Es gibt viele qualifizierte Beiräte und man muss im Endeffekt mit Leuten, glaube ich, reden.
Das hört sich jetzt teuer an. Eigentlich hatten wir die Frage ans Ende gestellt, aber was bekommt ein Beirat für seine Tätigkeit monetär ausgezahlt?
Also sagen wir mal so, die beiden Extreme sind nichts und 400.000 Euro. die 400.000 Euro sind typische Aufsichtsratsmandate in großen Konzernen. Das Nichts ist sozusagen der Ehrendienst, das Freundschaftliche. Und ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Für mittelständische Beiräte würde ich pro Nase und Jahr irgendwo zwischen 10.000 und 50.000 Euro typischerweise rechnen. Ich bin schon ein Freund von Bezahlung, weil wir ja doch, auch, ich meine, natürlich ist es ein Ehrenposten und natürlich ist es schön, dieses Mandat zu haben. Aber ich sehe es ein bisschen wie im Fußballverein. Wenn sozusagen einer kostenlos anbietet, den örtlichen Fußballverein zu trainieren, dann ist das ein freiwilliges Angebot und am Ende des Tages kriegt man oft nicht die allerbesten und allerqualifiziertesten Leute, die man eigentlich haben möchte. Und vielleicht ist es ja auch völlig in Ordnung und man geht viermal im Jahr abends zusammen essen, macht sich eine gute Zeit, aber das bringt das Unternehmen nicht wirklich voran. Sondern ich würde davon ausgehen, dass es Menschen sind, die im Business unterstützen und da wirklich dranbleiben wollen, kontinuierlich mitdenken und mitarbeiten. Und da würde ich schon so eine Entlohnung sehen. Aber es sind ja auch meistens Menschen, die selber Führungsverantwortung hatten und meistens eine erfolgreiche Karriere hinter sich haben oder noch mittendrin stecken, die auch ganz andere Gehälter aufrufen. Insofern, auch das ist für die nicht viel Geld. Aber ich würde in dieser Größenordnung vielleicht den Vorsitzenden oder die Vorsitzende eher 20 bis 50, die Mitglieder je nachdem eher 10 bis 30.000 Euro in der Größenordnung sehen. Also es ist nicht wenig. Auf der anderen Seite, wenn der Mehrwert da ist, und der ist, glaube ich, sehr oft da, dann ist es sehr, sehr gut investiertes Geld.
Mittelständische Unternehmen klassifizieren Sie Umsatz bis vielleicht 50 Millionen oder 60, 70 Millionen?
Ja, genau. Also irgendwo so, sagen wir mal, 50 bis 1.000 Mitarbeiter in der Größenordnung.
Ja, okay, das passt. Jetzt haben die Beiräte ja ihre Aufgaben und setzen sich sicherlich auch regelmäßig mal zusammen in so Beiratstreffen. Wie muss man den Gesamtaufwand einschätzen, die ein Beirat hier für ein Unternehmen investieren muss?
Also auch da muss man natürlich genau schauen, wie ist die Situation und die Zielsetzung. Also wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen in ganz ruhigem Fahrwasser ist, stabil, profitabel, keine großen Veränderungen und der Beirat wirklich nur viermal im Jahr sich trifft, auf die Zahlen guckt, wichtige strategische Themen mal durchdiskutiert, aber sonst nicht viel Aufwand ist, dann sind das vielleicht diese vier Tage plus Vor- und Nachbereitung, will ja auch was lesen und solche Sachen, dann sind es 5, 6, 7 Tage pro Jahr. Sehr viel mehr wird es natürlich, wenn der Beirat zum Beispiel in der Nachfolgesituation oder M&A-Situation da auch mit drauf guckt, Dokumente liest, vielleicht sogar auf Termine mal ausnahmsweise mitgeht oder so. Also das kann beliebig viel werden. Und da, glaube ich, muss man sich einfach einigen, was ist die gegenseitige Erwartungshaltung.
Braucht man dann überhaupt noch einen M&A-Berater, wenn man einen Beirat hat, der den Prozess vorantreibt?
Ja, ganz sicher. Der Beirat wird nicht, also diese ganzen Sachen, die der M&A-Berater macht, die Unterlagen aufzubereiten, die Verhandlungen, die Verträge, dieses Ganze, die verschiedenen Stakeholder einzusortieren und das Ganze erfolgreich durchzuziehen, das ist eine Tätigkeit, die wird der Beirat nicht leisten können. Ich sehe den Beirat in so einer Nachfolgesituation oder Veräußerungssituation jemand, der im Vorhinein helfen kann, das Unternehmen gut aufzustellen, da die richtigen Hebel zu setzen und Impulse zu setzen, dass das Unternehmen übergabefähig ist, dass die Wertsteigerungsmaßnahmen umgesetzt sind, dann eben auch als Diskussionspartner, weil in so einem M&A-Situation, Herr Lang, das kennen Sie ja zur Genüge, da fliegen dann schon auch mal die Fetzen, dann wird es sehr, sehr hitzig. Und da jemanden zu haben, der einfach mit ein bisschen Abstand ein guter Sparring-Partner ist, der helfen kann, die richtigen Impulse zu setzen oder Fragen zu beantworten, ist sehr gut. Aber das tatsächliche M&A-Doing, das wird ein Beirat nicht leisten können.
Ja, das sehe ich auch so. Und für uns ist es schon angenehm, wenn ein Beirat dabei ist. Wir übersetzen ja oftmals die Sprache des Käufers gegenüber dem Verkäufer und umgekehrt. Also so die Nöte, wie drücken die manche Dinge aus? Was wollen die tatsächlich? Das müssen wir schon übersetzen. Mhm. Und wenn man da einen Beirat hat, der solche Themen vielleicht auch vorher schon mal begleitet hat, dann ist das nochmal ein Stückchen wertvoller, weil er ja auch eine wesentlich engere Beziehung hat, weil er schon länger mit dem Unternehmer zusammen ist, mit diesem Unternehmer die Beziehung aufgebaut hat, als wir, die oftmals fremd reinkommen. Und auch wir müssen immer auch ein Stückchen Vertrauen gegenüber unserem Mandanten aufbauen. Ja, das ist schon wichtig. Und wenn ein Beirat dabei ist, also schaden kann das sicherlich nicht.
Also in meinen Aufsichtsratsmandaten, wenn da M&A-Tätigkeiten anstehen, dann sind es oft Fragen über Weichenstellungen im Transaktionsprozess. Wie gehen wir mit Wettbewerbern um, die interessiert sind, das Unternehmen zu kaufen? Ist der Kaufpreis richtig? Auf was müssen wir achten in den Burnout oder in den Jahren nach dem Exit und so. Also es sind oft knifflige Fragen, wo sich die Unternehmerin oder der Unternehmer einfach einen Sparring-Partner wünscht. Und da sind wir da. Und manchmal ist es auch wichtig, Rückhalt zu geben und zu sagen, nein, der Deal ist so schlecht, den machen wir jetzt nicht. Dann stoppen wir lieber den Prozess. Also es ist oft auch, wie Sie sagen, eine Vertrauensperson, die dann auch durchaus mal unbequeme Punkte machen kann.
Ah, unbequeme Punkte. Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Jetzt sind das ja wirklich Haudegen. Ja? Sie haben es vorhin ja gesagt, die haben Führungspositionen oftmals in Unternehmen gehabt, sind langjährig erfolgreich gewesen. Und besteht denn nicht die Gefahr, dass so ein Beiratsmitglied so seine eigene Persönlichkeit damit ausdrücken will, dass so ein bisschen Geltungsbedürfnis da eine Rolle spielt und dass man dann plötzlich in eine Rolle kommt und in eine Richtung kommt im Unternehmen, die man eigentlich gar nicht will, wo der Unternehmer sich möglicherweise überfordert fühlt?
Ja, also die Frage ist immer natürlich, wie man sich seinen Beirat aussucht und wie man ihn auch führt, auch als Unternehmer. Ich glaube, besonders wichtig ist der Vorsitzende oder die Vorsitzende, die am besten auch gleich am Anfang ausgewählt wird, um dann gemeinsam die weiteren Mitglieder auszusuchen. Und da sollte es jemand sein, der kooperativ ist und auf Augenhöhe gerne zusammenarbeitet, aber eben solche Ego-Nummern nicht zulässt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, dass zwar jeder Redezeit bekommt, aber dass auch wirklich jeder Redezeit bekommt und dass es ausgewogen ist und dass da eine gute Gesprächskultur und eine gute Austauschkultur auf Augenhöhe stattfindet. Also das ist, glaube ich, wichtig, da einfach Personen auszuwählen. Und natürlich sind das alles Alpha-Tierchen, ist klar. Jeder ist oder war erfolgreich in seiner Tätigkeit. Aber das heißt nicht, dass die nur Monologe halten und nur in der und nicht in der Lage sind, sich in so einer Gruppe auch sinnvoll mit einzubringen. Aber das ist wichtig, da bin ich ganz bei Ihnen, da einen richtigen Setup zu machen. Zur Frage, wird dann vielleicht das Unternehmen in eine falsche Richtung getrieben? Das kann natürlich passieren. So ein Beirat, das sind ja alles Menschen, die eigene Erfahrungen, eigene Meinungen mitbringen. Und wenn sich so eine Gruppe dann auf irgendeine Meinung einschießt, dann hat die natürlich schon einen gewissen Einfluss auch auf den Unternehmer oder die Unternehmerin. Wenn die falsch ist, ich meine, es steht ja nirgendwo, dass die Unternehmerin das auch wirklich machen muss, was der Beirat da entschließt, sondern man hat ja immer noch die Freiheit, das zu tun oder nicht zu tun. Auf Dauer ist es natürlich schon so, dass so ein Beirat, wenn er das Gefühl hat, dass man zwar viel bespricht, aber danach nichts passiert und der Unternehmer dauerhaft dann doch immer wieder andere Entscheidungen trifft, als man vereinbart hat, dann werden sich viele Beiratsmitglieder auch hinterfragen, ob das eigentlich Sinn macht und ob sie da weiterhin in diesem Gremium drin sein wollen. Also auf Dauer. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, dann ist das auch nicht das richtige Werkzeug für den Unternehmer, wenn er da nicht zuhören möchte. Also ich glaube, es ist so ein Gegen und Nehmen. Was manchmal auch passiert, ist, dass Beiräte anfangen, so ein bisschen Micromanagement zu machen und sich dann so ein bisschen wie so Berater versuchen, eigentlich ins Unternehmen, in die Projekte mit reinzurobben. Und auch da ist es wichtig, irgendwann einen Strich zu ziehen. Eine Weile lang ist es ja vielleicht gut und ist ein freundliches Angebot, aber da auch relativ schnell eigentlich die Rollen wieder zu trennen und zu sagen, nee, danke, das nicht. Und bei den Aufsichtsräten zum Beispiel ist es so, die dürfen das gar nicht. Also da muss man aus Haftungsgründen und eben auch aus gesetzlichen Gründen darf man da nicht zum Berater werden, sondern man ist nur Aufsichtsrat. Insofern da dann auch mal zu sagen, nee, weiter nicht, finde ich völlig in Ordnung.
Ja. Sie haben vorhin die andere Sicht des Unternehmers nochmal angesprochen, der vielleicht die Entscheidung des oder den Rat des Beirats nicht befolgt. Macht das denn Sinn, dass man in der folgenden Beiratssitzung solche Themen dann immer mal bespricht? Ja, wir haben die Entscheidung getroffen, jetzt kommt der Unternehmer, sagt, habe ich gemacht, alles gut, war prima für mich. Aber dieses Thema hier, das musste ich aus den und den Gründen ganz anders angehen, so dass man sich auf beide Seiten wieder ein wenig updatet.
Ja, das ist eine sehr gute Art, damit umzugehen, weil oft genug ist es ja so, dass wenn der Beirat was empfiehlt und der Unternehmer sagt, dann macht es dann anders, dann ist es ja auch ein bisschen unangenehm manchmal für beide Parteien. Insofern, wenn man vereinbart, dass man, wenn Dinge, die gemeinsam entschieden oder empfohlen wurden, wenn man die nicht umsetzt, dass man solche Dinge dann auch wieder das nächste Mal auf die Agenda nimmt und bespricht und erklärt, warum man von dem Rat abgewichen ist, das ist eine tolle, tolle Art, das zu machen. Und dann gibt es natürlich andere Arten, da noch mehr Biss reinzubringen. Also man kann auch zum Beispiel vereinbaren, dass gewisse Budgetgrenzen gelten und dass der Beirat ab gewissen Budgetgrenzen mit drauf gucken muss. Ist natürlich aus Perspektive eines Einzelunternehmers ist das natürlich die Frage, warum soll ich mir diese Unabhängigkeit nehmen? Warum soll ich mich dieser Kontrolle unterwerfen? Aber manche machen es eben trotzdem, weil sie sagen, das zwingt mich auch, wichtige Entscheidungen aufzubereiten, zu rechtfertigen. Und auch wenn ich jetzt mal eigentlich total Lust hätte, was zu machen, ich muss nochmal diesen Schritt gehen, das mit dieser Gruppe durchzudiskutieren. Aber es ist wo eigentlich solche Entscheidungsregeln dann auch reinkommen, ist, wenn ich eine komplexere Gesellschaftsstruktur habe oder eine Familiensituation oder vielleicht auch Konflikte zwischen externen Geschäftsführern, die auch noch im Unternehmen sind, wo man sagt, eigentlich macht es durchaus Sinn, dass solche gewisse externe, kühle, externe Entscheidungsgewalt mit drin zu haben, um eben nicht diesen Einzelinteressen oder diesen Gesellschafterkonflikten zu unterwerfen. Und das kann auch so weit gehen, dass zum Beispiel der Beirat die Entscheidungsgewalt bekommt, die Geschäftsführung zu besetzen. In Familienunternehmen ist es zum Beispiel so, wo es ja durchaus in einer großen Familie sein kann, dass viele in die Geschäftsführung wollen und man bewusst sagt, es soll nicht nur von Familienmitgliedern besetzt werden, die Geschäftsleitung, sondern man möchte ganz gezielt auch eine Auswahl nach den bestqualifizierten Kandidaten haben, unabhängig, ob sie Familienmitglied sind oder nicht. Und da kann man natürlich dann im Beirat auch wirklich Biss und Entscheidungsgewalt geben.
Stellt man dann so eine Art Beiratssatzung auf, die dann alle unterschreiben?
Ja, also normalerweise, wenn es einfach so ein beratender Beirat ist, einfach so eine Sparring-Partner-Gruppe, dann macht es vielleicht Sinn, dass man so die gegenseitige Erwartungshaltung in so einer Beiratsordnung aufschreibt. Aber das sind dann mehr Themen wie besetzt man nach, wie oft trifft man sich und solche Dinge, dass man da mal sozusagen zusammenschreibt, wie man sich das Ganze vorstellt. Kann man auch unterschreiben, aber es ist kein rechtlich bindendes Dokument. Es ist mehr so ein Regelwerk. Wenn man aber sagt, man überträgt wirkliche Entscheidungsbefugnisse an den Beirat, dann ist das wirklich gesellschaftsrechtlich auch relevant, weil das sind ja Befugnisse oft, die heute bei der Gesellschafterversammlung sind. So wie es auch bei der AG ist, wo die Aktionäre im Endeffekt an den Aufsichtsrat gewisse Entscheidungsbefugnisse offiziell als neues Organ delegieren. Und so wird es dann auch, wenn ich wirklich Biss und wirklich Entscheidungsbefugnisse in den Beirat geben möchte. Und dann macht es Sinn, da sich juristische Hilfe zu holen, dass dieses Organ auch ordentlich aufgesetzt ist und dass diese Delegation auch wirklich so funktioniert, wie man es haben möchte. Aber in den meisten Fällen ist es einfach eine Ordnung, wo man sich überlegt, wie will man es haben.
Ja. Zum Thema, wer ruft einen Beirat ein? Jetzt, da haben wir eine Gesellschaft mit einem Fremdgeschäftsführer und zwei, drei Gesellschaftern, ob jetzt aus einer Familie oder fremd, das sei mal egal. Mhm. Kann der Geschäftsführer einen Beirat einfach so einberufen? Braucht er die Unterstützung der Gesellschafter oder können die Gesellschafter auch einfach einen Beirat einberufen?
Geht beides. Das ist im Endeffekt wie ein Beratervertrag, wenn man so will. Also man schließt eigentlich nur wie so ein freiberuflicher Berater einen Vertrag mit irgendwelchen Personen, wo drin steht, ich bin viermal im Jahr, nehme ich an diesen Meetings teil und kriege dafür so und so viel Euro. Und diesen Vertrag, den kann sowohl die Geschäftsführung abschließen und sagen, wir wollen unseren Beirat, wir wollen unsere Arbeit als Geschäftsführer einfach besser machen und wollen Sparringpartner haben und dafür berufen wir das. Und genauso können das natürlich auch die Gesellschafter machen. Es macht allen Sinn der Welt, sowas auch gemeinsam zu tun und gemeinsam zu überlegen. Und man will ja auch nicht irgendwie verschiedene Beiräte oder gar Arbeitsgruppen oder so haben, dann wird es ja auch wirklich kompliziert. Aber zum Beispiel kann es durchaus Sinn machen, wenn es um eine Unternehmensnachfolge geht, dass die Gesellschafter sagen, wir wollen jemanden, der unsere Interessen hilft, der uns hilft, diese Veräußerung oder die Nachfolge hinzubekommen. Und das sind eigentlich weniger Themen, die mit dem täglichen Business zu tun haben, sondern die eben nur dieser Nachfolge dienen. Also ich würd sagen, jeder, der dieses Werkzeug für sinnvoll hält, der meint, er kommt damit weiter, sollte sich das überlegen und kann es dann auch leicht für sich aufsetzen.
Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz die Vorteile eines Beirates versus die Nachteile skizzieren?
Ja, Ich gehe vielleicht nochmal auf die Nachteile ein. Einerseits das Thema Geld hatten wir vorhin schon besprochen, kostet natürlich ein bisschen was. Mhm. Und dann ist es natürlich Aufwand. Und zwar hauptsächlich die Vor- und Nachbereitung von Beiratssitzungen, weil im Endeffekt, je mehr Arbeit man reinsteckt, die Beiräte gut vorzubereiten, die mit Informationen zu versorgen, die einzubinden in die wichtigen Themen, desto mehr kriegt man auch zurück. Das heißt, wenn es wirklich nur 4-mal im Jahr sozusagen im Wirtshaustreffen jetzt überzogen ausgedrückt ist, dann sind es vielleicht interessante Gespräche und vielleicht purzeln auch ein paar Impulse raus. Aber die Nützlichkeit ist natürlich dann auch begrenzt. Aber wenn man sagt, man möchte dafür sorgen, dass die informiert sind, dann muss man natürlich vor so einer Beiratssitzung auch über die Agenda nachdenken. Da ist dann auch der Vorsitzende des Beirates, ist durchaus jemand, der dann auch mit dem Unternehmer diskutiert, welche Themen haben wir eigentlich und wollen auf die Agenda bringen. Und manchmal sagt so ein Beirat, eigentlich wollen wir jetzt auch mal unsere Impulse setzen. Also zum Beispiel, wenn der Beirat sagt, na, Digitalisierung sind wir dabei zu verschlafen, dann kann durchaus der Beirat sagen, warum nehmen wir das nicht auf die Agenda und versuchen da auch den Unternehmer Impulse zu geben und ihn mit auf diese Reise zu nehmen. Also das ist so ein Geben und Nehmen, was auf die Agenda punkt, wie die auf die Agenda kommt und wie die auch vorbereitet werden, die Themen. Und da muss man natürlich schon pro Sitzung würde ich vielleicht 2 bis 3 Tage in dieser Vorbereitungszeit rechnen. Und das ist so der große Aufwand. Dann will man natürlich auch vielleicht quartalsweise oder vielleicht sogar monatlich Finanzberichterstattung machen, vielleicht Update geben zu den aktuellen Themen und so. Also es ist mehr Aufbereitung für dieses Gremium. Und das ist, glaube ich, so der große Nachteil. Und dann, also vom Aufwand her. Und dann ist es natürlich auch psychologisch so, für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die bisher alles alleine gemacht und gedacht haben, da die Hosen runterzulassen und so viel Transparenz jemanden externen zu geben und jemand, der dann auch unangenehme Fragen stellt und Finger in Wunden legt und so, das ist auch nicht immer angenehm. Da gibt es durchaus auch mal Konflikte oder manchmal, dass man sich denkt, das ist jetzt keine schöne Diskussion, die hoffentlich wichtig und richtig ist. Und die Beiratsmitglieder haben ja sich hoffentlich gute Gründe überlegt, warum sie diese Diskussionen hochbringen und führen wollen. Aber es ist schon eine gewisse Offenlegung und eine gewisse Reibung, die man sich da auch als Unternehmer mit reinnimmt. Und ich glaube, dazu muss man offen sein. Das sind so die Nachteile eigentlich, die ich sehe. Und die Vorteile sind, dass man einen Haufen Fehler vermeiden kann bei wichtigen Vorgaben oder Vorhaben, weil man einfach im Endeffekt die richtigen Dinge tut zum richtigen Zeitpunkt, Impulse bekommt, einen Sparringpartner hat, bessere Entscheidungen trifft. Also im Endeffekt ist es oft bessere Unternehmensführung, die einem helfen kann, einen Haufen Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.
Ja. Augen auf bei der Auswahl ist, glaube ich, so ein Resümee, was man ziehen kann. Mhm. Man sollte wirklich nicht den Nächstbesten nehmen, der vielleicht einem auch so zum Gefallen eher spricht, sondern man sollte wirklich qualifizierte Menschen reinholen. Sie haben gesagt, mindestens mal 3, das passt. Einer Vorsitzende, 2, die mitmachen. Dann hat man auch bei der Abstimmung immer ein gutes Ergebnis. Und ja, Fachleute in das Unternehmen reinholen, Kompetenzen, und der Beirat, der hat halt nichts auf dem Bürostuhl irgendwo zu tun und Daily Business zu machen.
Mhm. Sehr gute Zusammenfassung, passt genau.
Ja, Herr Höfelmeier, ich glaube, wir haben das meiste jetzt beleuchtet. Haben Sie irgendwas, was Sie gerne noch loswerden wollen in dem Bereich?
Also eigentlich den Impuls, sich für dieses Thema zu entscheiden. Ich sehe das als Werkzeug, was im Endeffekt vergleichsweise wenig kostet und einen Unternehmer oder eine Unternehmerin wirklich weiterbringen kann. Und es ist Nachteile, Aufwand und diese Kosten. Aber im Endeffekt, wenn ich mir anschaue, wie die Impulse, die da rumkommen und die Geschwindigkeit, die man gewinnt und die Qualität, die das Unternehmen dadurch gewinnt, die sind oft ein Vielfaches von dem, was es tatsächlich kostet und was man reinstecken muss. Also die Unternehmen, die sich dafür entscheiden, einen Beirat ins Leben zu rufen und sich dann auch, am Anfang läuft es ein bisschen unrund, aber nach einer Weile ist das oft eine eingeschwungene Sache. Die allermeisten Unternehmer sagen, nie wieder ohne. Also ich glaube schon, dass das für viele ein großartiges Werkzeug ist und ich möchte wirklich eine Lanze dafür zu brechen, sich das mal genau zu überlegen, ob das nicht fürs eigene Unternehmen ein passendes Werkzeug wäre.
Ja, ist auch ein kleines Backup. Ja, also die Unternehmer können sich ein bisschen absichern mit ihrer eigenen Meinung, mit ihrer Strategie. Ich halte das auch für einen guten Weg. Ja, dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank, Herr Höfelmeier. Ich glaube, das war ein Thema, was nicht so common ist, was man nicht oft hört, aber was für den einen oder anderen Unternehmer oder die eine oder andere Unternehmerin vielleicht auch mal interessant sein kann.
Absolut. Ganz herzlichen Dank für den Austausch, Herr.
Ja, vielen Dank. Machen Sie gut.
Tschüss.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.